Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Heute mit dem Professor Michael Kainer von der DHGS, von der Deutschen Hochschule Gesundheit und Sport. Hallo Michael, geht's dir gut?
Mir geht's aber gut. Vielen Dank, Karl, für die Einladung, die Vorstellung. Hallo auch an alle. Ja, mir geht's soweit gut. Ich freue mich jetzt auf den Part mit dir. Und lass uns loslegen.
Wir legen los. Michael, erzähl mal kurz unseren Zuhörern und Hörerinnen, wo du so herkommst. Wie bist du zu deiner Professur an der DHGS gekommen? Erzähl mal deinen Werdegang ein bisschen bitte, Michael.
Okay, ich guck mal, wo ich anfange. Na, ich fange mal so an. Ich mochte Sport schon immer. Habe gerne Fußball gespielt. Und wie das dann irgendwann so ist, muss man sich entscheiden, kann man Fußball spielen oder kann man nicht Fußball spielen. Das wird es auch in anderen Sportarten geben. Ich lag bei zweiterem und habe mich dann für einen anderen Weg entschieden, dann mich Sport eben aus der praktischen sowohl als auch theoretischen Sicht nochmal zu nähern. Und habe irgendwann in Frankfurt dann angefangen, mein sportwissenschaftliches Studium aufzunehmen. Das Thema hat mich gefesselt. Ich habe mich dann schon während meines Studiums weiter Richtung Krafttraining, auch im Bereich Kinder- und Jugendtraining versucht auszurichten, weil ich das Thema sehr, sehr spannend fand. Und bin dann wieder als Trainer parallel im Fußball während des Studiums gelandet. Also ich habe versucht, dann tatsächlich den Kindern mehr beizubringen, als mir damals beigebracht wurde. Vielleicht liegt es auch im entsprechenden Talent, was dahinter steckt, aber das ist eine andere Seite der Karte. Und bin so sozusagen wieder als Trainer im Sport gelandet. Und nach meinem Studium hat mich das Thema Fußball und auch die motorische Kondition, also im Speziellen auch das Krafttraining, dann nicht ganz losgelassen. Und ich habe zu dem Themenbereich dann promoviert, aber da können wir gerne später noch auch dazu nochmal sprechen. Nach meinem Fußball habe ich gedacht, es wird mal Zeit für einen Ortswechsel. Menschen funktionieren ja relativ ähnlich, zumindest physiologisch gesehen. Mhm. Dementsprechend funktionieren Menschen auch relativ ähnlich zwischen den Sportarten. Und ich habe einen Schwenk gemacht zum Wasserball und zum Schwimmen. Der Unterschied ist, glaube ich, dass die Personen, die im Wasser sind, noch gekühlt werden durchs Wasser. Aber ansonsten funktioniert die Physiologie relativ ähnlich. Und ich bin tatsächlich dann dort beim Schwimmverband gelandet, beim Landesschwimmverband gelandet und habe mich auch da mit dem Leistungssport auseinandergesetzt. Ich war Leistungssportreferent, war im Training immer mit dabei, habe versucht, die Rahmenbedingungen dann auch für die Sportler und Sportlerinnen zu setzen, so dass die sich in ihrem Setting des Nachwuchsleistungssports dann gut entwickeln konnten. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit, eine sehr schöne Zeit, mich von draußen in der freien Natur an die Schwimmhalle zu gewöhnen. Das hat nie ganz geklappt bei den Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, die da drin herrschen. Aber an sich war es eine sehr, sehr schöne Zeit, auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir hatten ein gutes Team in Niedersachsen zusammengezogen. Und sowohl im Wasserball sind viele Nachwuchssportler dann auch in die entsprechenden Auswahlmannschaften gekommen, als auch im Schwimmen. Nachdem ich parallel noch ein bisschen weiter geforscht habe zu dem Thema, kam dann der Ruf aus Berlin von der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, die tatsächlich eine Professur besetzen wollten, die den Schwerpunkt im Leistungssport hat und sich auf das Themenfeld Training mit Kindern und Jugendlichen dann am Ende fokussiert hat. Und aus der kurz skizzierten Historie heraus war das schon immer ein Themenbereich, der mich sehr stark gefesselt hat, der mich dann die Zeit über begleitet hat. Und das war jetzt ein Zeitraffer über die letzten, weiß ich nicht, 12 Jahre, den ich da versucht habe zusammenzuschieben. Bin ich dann zur Professur dann am Ende gewechselt. Das vielleicht als kurzer Abriss.
Als kurzer Abriss, genau, Michael. Auf die, wie du angedeutet hast, auf die Themenbereiche Krafttraining und so weiter kommen wir dann noch. Jetzt würde mich interessieren, weil das hast du jetzt auch angedeutet, das ist ja auch ein großes Thema momentan in der universitären Landschaft. Michael, wie schaut denn das aus? Wie werden Sportprofessuren besetzt? Reden wir eigentlich hauptsächlich über Gesundheitssport, Breitensport, Allgemeinsport und so weiter? Oder ist es auch wirklich so, dass Leistungssport auch klarer Forschungsinhalt von vielen Universitäten ist? Und wenn er das nicht ist, warum ist das nicht so, Michael? Das wäre jetzt meine These, dass dem nicht so ist. Erzähl mal.
Ja, interessante Frage und ich glaube wichtige Frage für den Leistungssport, die du da ansprichst. Ich rede jetzt mal von Gefühlen, weil auch Wissenschaftler haben Gefühle. Belegen kann ich es nicht.
Ich habe Gefühle. Okay, gut.
Wir haben Gefühle grundsätzlich auch. Belegen kann ich es nicht wirklich. Ja, wenn man sich tatsächlich in der Hochschulwelt oder in der universitären Welt umschaut, lese ich wenig. Ich sage nicht nie wenig das Wort Leistungssport auf curricularer Ebene und in den Verankerungen der entsprechenden Studiengänge, wenn wir über den Sportbezug dann am Ende sprechen. Das ist etwas, was ich so wahrnehme. Belegen kann ich es tatsächlich nicht, weil ich kein Screening aller Curricula in Deutschland am Ende durchgeführt habe. Ja, wenn es wenig Curricula mit diesem Schwerpunkt gibt, gibt es auch wenig Professuren, die eben diesen Schwerpunkt höchstwahrscheinlich innehaben, die sich eben rein ausschließlich auf den Leistungssport konzentrieren können. Ich weiß, einige Kollegen und Kolleginnen, die fokussieren sich auch auf den Leistungssport. Das heißt, es gibt sie, aber es sind durchaus vielleicht nicht die Anzahl, die sich der Leistungssport gerne wünscht. Um letztendlich die Forschung in der Nische, will ich fast mal sagen, im Leistungssport auf das Maße dann zu bringen, dass da eine super Unterstützung für den Leistungssport dann am Ende gegeben ist. Also es gibt wenige, es gibt sie, aber gefühlt gibt es wenige. Ich glaube, dazu gab es auch ein vergangenes Jahr eine ausgeschriebene Expertise seitens des BISP. Ich meine, unter Leitung von Professor Thieme, die sich dem Punkt auch nochmal widmen wollten und eben genau das, was ich gerade gefühlt habe, auch nochmal evaluieren wollen oder wollten, sind mitten dabei. Ich glaube, mittendrin müsste irgendwann jetzt Ende diesen Jahres wahrscheinlich enden und vielleicht bestätigt das so ein bisschen das, was du schon als These hier mit reingebracht hast, vielleicht auch das, was gerade als Gefühl dann am Ende hier dargelegt habe. Es gibt sie, aber es gibt wenige. Woran kann das Ganze liegen?
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, liegt es an Uni oder liegt es an uns, am Leistungssport? Oder beiden?
Fehler sucht man immer bei sich selbst, habe ich gelernt, aber das ist, glaube ich, nicht die ganze Wahrheit des Ganzen. Keine Ahnung. Ich kann es nicht wirklich sagen, dass es den einen Grund gibt, woran das Ganze liegt. Was immer natürlich ein Punkt ist für universitäre und strategische Ausrichtungen, ist der Punkt Finanzielles. Auch das muss man klar betiteln. Ich kann es nicht überlegen und ich weiß es nicht genau. Es ist eine Vermutung. Es gibt in anderen Bereichen vielleicht mehr Forschungsgelder, die verankert sind. Und das macht dann am Ende natürlich auch eine strategische Ausrichtung der Hochschule dann oder einer Universität dann am Ende aus in der Ausschreibung und Besetzung von Professuren. Aber belegen kann ich es nicht. Gefühlt ist es aus der Sicht des Leistungssports. Ich war ja auch mal auf der anderen Seite, auf deiner Seite sozusagen im Bereich des Leistungssports, waren immer tatsächlich zu wenig Forschungsgelder dann am Ende auch für die entsprechende Unterstützung des Leistungssports dann am Ende vorhanden. Ich kann es nicht betiteln, ich kann es nicht belegen. Es ist eine Vermutung, deswegen freue ich mich auf die tatsächlich, da kommt der Wissenschaftler dann wieder durch knallharten Fakten, die dann vielleicht auch aus der entsprechenden Untersuchung dann am Ende herauskommen. Aber es ist eine Vermutung, möglicherweise liegt es daran.
Ich sage da ganz ehrlich, Michael, dass da glaube ich, jetzt komme ich ins Spiel ein bisschen, dass da gar keine, weil ich da auch, wurde da auch gefragt zu diesem, in diesem Themenkomplex, dass da gar keine, also bei dieser Studie, dass da gar keine so knallharten Fakten rauskommen, sondern eher weiche Fakten eine große Rolle spielen. Und zwar auch erstens schon mal der Zugang von von Top-Wissenschaftlern zu Leistungssportlern. Das ist einmal ein wichtiger Punkt, ja. Also wir im Leistungssport müssen euch jetzt, ich universell betitle ich dich jetzt als euch, als alle, die da im universitären Rahmen forschen wollen, natürlich auch Zugang zu Leistungssportler und Sportlerinnen geben. Das ist schon mal das Erste. Ich kann nicht immer sagen, ich möchte im Leistungssport forschen und dann mache ich immer mit U15, sondern da muss ich auch mal schauen, wo ist das Nationalteam? Und die Zeit muss ich mir auch geben. Dann ist die Vertrauensbasis muss auch da sein. Das ist ein weicher Faktor. Da werde ich vielleicht auch manchmal belächelt. Nur ich denke, dass dieser weiche Faktor einer der wichtigsten Faktoren ist, den es überhaupt gibt zwischen Forscher und dann Bundestrainer und eben dem Umfeld, vielleicht auch dem Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und so weiter, damit Forschung überhaupt gut funktionieren kann. Und dass die Athleten da auch und Athletinnen daran glauben. Und das denke ich auch, dass wir dann bei bestimmten Dingen auch viel zu wenig kommunizieren, was sind eigentlich die Ziele? Weil ich finde es überhaupt null verwerflich, dass Wissenschaftler publizieren wollen. Ja, ihr wollt publizieren, das ist absolut fair. Und ich denke jetzt auch, dass eine Problematik ist, ist auch meine These jetzt, auch gefühlt, und da bin ich gespannt, was du sagst, Michael, dazu, ist einfach, dass wir im Leistungssport immer denken, wir machen jetzt eine Studie und die hat unmittelbar Einfluss auf den Erfolg. Das ist innerhalb, der Professor Dr. Michael Kainer macht irgendwas, am nächsten Tag wenden wir das an und dann kriegen wir alle olympisches Gold. Und das ist halt einfach nicht die Wahrheit. Das ist einfach, alles dauert. Und die Zeit muss man sich dann auch nehmen. Und auch Grundlagenforschung hat seinen Platz, bin ich auch der Meinung übrigens. Da bin ich vielleicht auch allein, da sind viele im Spitzensport denken, ja, Grundlagenforschung interessiert mich nicht. Aber wenn man keine Grundlagenforschung macht, dann wird es ja irgendwann nicht spezieller gehen. Und jetzt kommst du, Michael.
Also erstmal will ich vielleicht zwei Punkte nochmal aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Also ich glaube ja, das Vertrauensverhältnis zwischen Sportarten und Universitäten und Forschenden ist ein ganz wichtiger Punkt. Mögen auch unterschiedliche Interessen von beiden Seiten dahinter stecken, aber ohne diese Basis wird es nicht funktionieren, gemeinsam Forschung zu betreiben und Daten dann am Ende zu erheben. Völlig d'accord. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dieses Vertrauen. Wenn man mal schaut, wie viel Daten es denn aus dem Hochleistungssport gibt, die publiziert sind, dann werden wir auf ein paar Untersuchungen kommen, aber nicht wirklich das Gros. Und dementsprechend ist es durchaus ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch Zugang zur Population zu eröffnen seitens des Sports, damit in diesen Populationen dann am Ende auch geforscht werden kann und entsprechend Ergebnisse dann auch dabei herauskommen, die sich auch auf genau diesen Bereich übertragen lassen. Ich selbst forsche durchaus gerne zu einer U15, weil es auch durchaus auf meine Forschungshistorie dann am Ende ein wichtiges Schwerpunktfeld ist. Aber ich bin vollkommen richtig, da spielen teilweise andere Prozesse und auch sind wir auf dem Stand der Selektion nochmal auf einem anderen Level. Also dass Ergebnisse nicht direkt in den Hochleistungssport übertragen werden können. Es wird Daten und Übertragbarkeiten geben, aber sie sind irgendwie eingeschränkt in Bezug auf den Hochleistungssport. Ja, also ein wichtiges Feld, Zugang zu Populationen zu ermöglichen. Ich sehe es auch so, Grundlagenforschung ist wichtig. Das ist ein entscheidender Faktor. Und irgendwann müssen sie dann am Ende auch in die entsprechenden Sportarten, in die Feldforschung mit reinsetzen. Beide Forschungsherangehensweisen bringen unterschiedliche Ergebnisse. Grundlagenforschung finde ich wichtig, um eine Idee grundsätzlich zu erhalten, wie funktionieren vielleicht physiologische Prozesse. Aber am Ende müssen es auch dann am Ende in die entsprechenden Sportarten, also in die Feldforschung übertragen werden. Und stellt durchaus einen wichtigen Part dar. Und wir müssen dann auch die Besonderheiten sozusagen dahingehend berücksichtigen. Das müssen wir als Wissenschaftler durch uns auch immer wieder an die Nase packen. Kleine Stichproben sind nichts Verwerfliches, was wir auch dahinter haben. Im Gegenteil, es wird entsprechend auch sehr, sehr relevante Informationen dann am Ende mitbringen. Schauen wir uns einfach nur an, was im Leistungssport dann am Ende für Populationen ankommen. Es wird nicht 100 Beste der Welt geben, sondern es wird einen Besten der Welt geben. Und dann macht es dementsprechend auch Sinn, sich diese Person eben anzuschauen oder die 10 besten Personen anzuschauen, statt über eine Maximierung der Stichprobe dann am Ende und sonstige Dinge nachzudenken. Also auch das ist ein Punkt, Da, jetzt haben wir beide Seiten so ein bisschen angerissen. Jetzt haben wir zum einen die finanzielle Ausstattung letztendlich hier angesprochen. Ich denke, jetzt haben wir auch die Vertrauensbasis, also Offenheit von Sportverbänden mit angesprochen. Und wir haben auch Herausforderungen, die wir Wissenschaftler, große Stichproben, Übertragbarkeiten, bei denen wir uns durchaus auch immer ein bisschen an die Nase packen müssen, hin bis zur strategischen Ausrichtung. Ich bin froh, dass ich mich in meiner Forschung ausschließlich Richtung Leistungssport dann auch fokussieren darf. Auch das ist nicht selbstverständlich in der Hochschulwelt, in so einer Einrichtung von einer Professur. Deswegen bin ich sehr dankbar, auch aus der Historie heraus. Ich kenne beide Seiten eben auch beides in der Professur dann vereinen zu können.
Also die Population ist mir auf das möchte ich noch kurz ansprechen, weil es immer wieder auch ein Thema ist, ob dann auch Forschungsgelder genehmigt werden und etc., wenn dann die Prüfer drüber schauen und sagen, ja, am Ende sollten wir 8, zum Beispiel beim Ruderachter. Ich denke, das ist für mich so ein plastisches Beispiel. Ich habe die Besten der Welt im beim Rudern und da habe ich halt nicht 50, ja, oder 100. Da habe ich halt leider nur 8, ja, das sind halt die 8 Besten. Da habe ich noch ein paar Satz mehr, aber das ist halt mal, ja. Dann kann ich nicht sagen, scheiße, das können wir nicht genehmigen, weil am N ist zu klein. Wird dann schwierig werden, dass du dann jemals auch mit der Population dann irgendwas machst. Also auch da, das wollte ich nur unterstreichen, dass wir uns eben da aufeinander zubewegen müssen. Michael, wie schaut denn das dann aus mit deinen Studenten und Studentinnen, wenn die eine Bachelor-Thesis, Master-Thesis und so abgeben oder sogar promovieren bei dir? Wo geht denn dann die Reise hin? Bewegen sich die auch im Spitzensport bei dir? Sind deine Bachelor-Thesen und so weiter? Oder ist es dann, geht es dann mehr in den Gesundheitssport und so weiter rein?
Wie ich eben schon versucht habe anzudeuten, also meine Professur beschäftigt sich mit Training im Kindes- und Jugendalter, mit Schwerpunkt im Kraftbereich und mit dem Leistungssport. Das heißt, ich vergebe viele Abschlussarbeiten genau zu diesen Themenbereichen. Und Karl, wenn wir nur rückblickend uns vor 2 Jahren zurückerinnern, standen wir zusammen mit 2 Studierenden in der Eishalle in Füssen. Und haben uns eben auch zu dem Thema Abschlussarbeiten, ja, zu einer konkreten Fragestellung darauf verständigt, eben Datenerhebung bei speziellen Populationen, eben den Leistungssportpopulationen, dann umzusetzen. Und dementsprechend ein klares Ja. Also meine Abschlussarbeiten, die ich betreue und die Studierenden, die auf mich zukommen, die haben durchaus, nicht alle, auch das, so ehrlich muss man sein, aber ein Großteil hat schon Interesse, sich eben mit dem Leistungssport dann auseinanderzusetzen.
Wie schaut denn eigentlich dann deine Population aus an Studenten? Und sind es auch sehr viele, sind da viele aus dem Leistungssport?
Sehr viele ist immer so eine Größe, weil Leistungssport ja...
Die es gibt, richtig, du hast vollkommen recht.
Aber verhältnismäßig muss man tatsächlich sagen, wir durchaus an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport relativ viele Leistungssportler, wenn wir das mal vergleichen. Wir haben grundsätzlich kleinere Studierendenzahlen, aber der Anteil von den Studierenden, die wir vor Ort haben, der ist relativ groß. Das mag unter anderem an dem Studienkonzept liegen, aber vielleicht auch eben an den Professoren und Professoren, die bei uns an der Hochschule sind, von denen durchaus die ein oder andere Person einen Leistungssporthintergrund hat. Und ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Faktor hierbei ist auch, dass wir den guten Austausch eben auch zu den Sportverbänden immer pflegen und die Probleme, Nöte vielleicht auch schon mal aus einer anderen Sichtweise heraus von Studierenden kennen oder von potenziellen Studierenden, also Sportlern kennengelernt haben. Und dementsprechend auch einschätzen können, was wichtig ist, damit ein Studium und der Spitzensport beides parallel hervorragend gut ablaufen können.
Genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, der Übergang, der große Bogen, duale Karriere. Jetzt bin ich im Leistungssport, kann gut gehen, kann nicht gut gehen, wissen wir alle, Verletzung, bam, weg, sehen wir uns später. Oder auch, es war eine sehr erfolgreiche Karriere, kann aber nicht davon leben schlussendlich. Das ist auch, ich kann nicht einfach sagen, mit 30 oder 35 höre ich auf und das war's und dann bin ich irgendwo auf den Malediven. Erzähl mal, Michael, wie ihr versucht, hier an der Hochschule das beides zu verknüpfen, dass eben Leistungssport und auch Studium auch während der Ausübung des Leistungssports funktioniert oder eben auch danach.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss sogar noch sagen, davor. Also je nachdem, wie wir Hochleistungssport definieren, beginnt er ja nicht mit der Teilnahme an Olympischen Spielen, sondern ist ja durchaus auch ein Zeitraum davor, um sich dafür eben zu qualifizieren. Und je nachdem, wo das Peak-Alter dann in den Sportarten ist, muss man vielleicht auch davor, währenddessen und danach noch in deine Formulierung mit reinsetzen. Wie setzen wir das Ganze um? Vielleicht nochmal ausholen. Wir haben ein Studienkonzept, das semi-virtuell, also als semi-virtuell bezeichnen kann. Wir haben einen Teil, der sich aus einem E-Learning-Konzept zusammensetzt und einen damit verzahnten Praxis- und Präsenztagen, die hieran mit anschließen. Also im Prinzip ein Blended Learning-Konzept, das durchaus einen gewissen Freiraum für Studierende, die auch im Hochleistungssport sind, schafft. Denn gerade die virtuellen Phasen, die können von durchaus überall auf der Welt, aus dem Trainingslager etc. Wahrgenommen werden, beziehungsweise auch das Studienmaterial kann von überall bearbeitet werden auf der Welt. Ich glaube, nur E-Learning macht keinen Sinn, beziehungsweise sich nur mit virtuellen Inhalten auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich es ein sehr, sehr gutes Konzept, dass wir eben auch Präsenzphasen mit haben, die im Jahresverlauf auch schon sehr weit im Voraus getaktet sind, sodass das auch in den Trainingsplanungen von Sportlerinnen und Sportlern dann am Ende auch mit angesetzt werden kann. Aber allein das ist nicht die Lösung. Ja, allein das ist nicht die Lösung, warum man Leistungssport oder Spitzensport und Hochschulstudium am Ende miteinander verzahnen kann. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es konkrete Ansprechpartner gibt, die mit Maßnahmen ausgestattet sind, um eben das Individuum dann am Ende zu betrachten. Und da spielt dann durchaus also eine gute Möglichkeit, einen Hebel mit individuellen Studienverläufen einzurichten. Es ist ein Hebel, auch Prüfungsphasen in den Zeitraum zu setzen, in dem vielleicht die Sportart gerade nicht peakt. Nehmen wir den Wintersport, der im Winter einen Schwerpunkt hat, dann können Prüfungsphasen auch gegebenenfalls in den Sommer verlegt werden. Wir haben die Möglichkeit, eben bei diese individuellen Studienverläufe ja auch Anpassungen in Bezug auf den, im Prinzip auf das Vollzeit- und Teilzeitstudium dann am Ende vorzunehmen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch so ein bisschen diese konkreten Ansprechpartner, die Mentoren. Also zum Beispiel ich übernehme die Rolle an einem Standort, dass ich die Sportler und Sportlerinnen während ihres Studiums dann am Ende direkt begleite. Und selbst bei bester Planung, auch das wissen wir aus dem Leistungssport, wir haben vielleicht alle 4 oder 6 Jahrespläne in unserer Schublade, vielleicht sind sie auch noch länger gestrickt von unseren Ideen und von unseren Planungen her, ist dann eben diese Flexibilität, die notwendig wird, wenn jemand sich verletzt und eine Woche ausfällt. Genauso ist es auch im Studienalltag dann notwendig, eben Schnellanpassungen eben über dieses Mentoring-Prinzip dann herbeizuführen. Ja, das ist ein Weg, warum das so gut funktioniert. Eben, ich denke, A, das Studienkonzept, B, die Flexibilität, die wir für den Leistungssport eingerichtet haben in Bezug auf die Konzeption des Studiums, den Studienverlauf und die direkten Ansprechpartner. Und bei den direkten Ansprechpartnern, da will ich nicht nur mich nennen, sondern auch Kolleginnen und Kollegen, die eben wissen, auch wie es auf der leistungssportlichen Seite aussieht. Das Verständnis ist da, glaube ich, ganz wichtig, was du vorhin auch schon angesprochen hast, auch das Vertrauensverhältnis, da bestmöglich auch den Leistungssport zu ermöglichen im Rahmen des Studiums.
Faktisch flexibel sein. Oder das ist doch irgendwo auf allen Seiten dann immer auch wieder versuchen, hier immer und immer wieder Lösungen zu finden, bestmögliche Lösungen für die Athleten und Athletinnen.
Im Rahmen der Möglichkeiten, genau. die da sind, ja, ich will auch klar sagen, Leistungssportler bekommen nichts geschenkt, im Gegenteil. Ja.
Korrekt.
Ja. Aber flexibel zu sein, Nöte zu kennen und aufgrund dessen flexibel zu reagieren im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten, das ist etwas, glaube ich, was es auszeichnet und das Verständnis von beiden Seiten. Und als ich auf der anderen Seite mal war in den Sportverbänden, war das durchaus ein Punkt, wenn jemand nicht im Leistungssport mal aktiv gewesen war, nicht das Feeling dafür hatte, was es da für kurzfristige Bedarfe dann teilweise auch gibt und dass viele Dinge eben nicht schnell umgesetzt werden können in Strukturen, dann ist das ein Punkt, den muss man kennen und man muss eben auch dann diese schnelle Flexibilität an den Tag legen können im Rahmen der Möglichkeiten. Und das macht es vielleicht sehr erfolgreich.
Gut, jetzt haben wir ein bisschen einen Rahmen gespannt und jetzt gehen wir dahin, wo es weh tut und was wir hören wollen, und zwar Krafttraining. Die alles entscheidende konditionelle Komponente Kraft. Und jetzt gehen wir im Nachwuchs mal rein. Und ich würde jetzt ganz offen mal fragen, Krafttraining im Nachwuchs. Professor Dr. Michael Keiner, deine Bühne, erzähl mal. Okay. Du fängst ja an und ich gletsch dann rein.
Krafttraining, die eierlegende Wollmilchsau. Ich fange mal so an. Krafttraining im Nachwuchsleistungssport ist wichtig.
Yes, dann haben wir schon mal das Erste. Das müssen wir rausschneiden. Krafttraining im Nachwuchsleistungssport ist immens wichtig, oder würdest du auch sehen, bei der King-Studie auch nochmal elementar bewiesen, auch in deinen Forschungen, in allen Altersstufen?
Ist immens wichtig, und zwar von klein bis groß.
Von klein bis ganz groß.
Klein bis ganz groß, auch bis ganz alt. Also wir müssen das nicht auf den Leistungssport, auch nach Karriere ist da durchaus ein Thema. Ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Das zeigt die King-Studie, klar. Ja, auch in eigenen Daten können wir das durchaus belegen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Hat durchaus viele Vorteile, die es mitbringt. Aber nur durch Krafttraining werde ich nicht der beste Eishockeyspieler der Welt, werde ich auch nicht der beste Schwimmer der Welt und auch nicht der beste Fußballspieler der Welt. Auch das müssen wir klar sagen. Es ist eine Maßnahme, die die Talente, Spitzensportler begleitet, um dahin zu kommen, und auch unterstützt eben ihre Leistungsfähigkeit in den jeweiligen Zielsportarten abzurufen. Deswegen war die Einleitung, Krafttraining ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, eben gut Eishockey spielen zu können, wenn wir jetzt in deiner Sportart bleiben wollen.
Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich möchte jetzt mit dir versuchen, zusammen, der Professor Dr. Michael Keiner und der Karl Schwarzenbrunner, Eltern, die jetzt dazuhören und auch Trainern, immer wieder mal diese Angst zu nehmen, Krafttraining ist problematisch, auch im Kinderbereich und so weiter. Weil da gibt's keine Problematik, wenn man das richtig macht. Es ist doch oft so, wenn man mit Eltern über Krafttraining spricht, dann poppt sofort der Bild auf, Langhantel 300 Kilo, und dann hebt er irgendwie da so rum. Aber das ist ja nicht unbedingt nur, das ist Krafttraining. Krafttraining ist nicht nur Langhantel, das ist für mich so immens wichtig. Das ist ein einziges Werkzeug, ja, ein von Tausenden. Ein Werkzeug, nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt, Michael, versuchen wir mal zusammen, jetzt in dem Fall du jetzt am Anfang, wie können wir Ihnen die Angst nehmen, dass Krafttraining im Kinder- und Jugendbereich nicht gefährlich ist, Wachstumsfugen etc. pp. Alles widerlegt, aber trotzdem schwirrt es immer noch draußen rum.
Das stimmt, das schwirrt noch draußen rum. Also ja, die Langhantel ist ein wichtiges Werkzeug, auch das können wir festhalten im Bereich des Settings. Aber ich sehe auch dieses Monster, dieses Bild, das du gerade skizziert hast. Und das ist noch existent. Tatsächlich. Es ist noch existent in den Köpfen, aber es ist zu Unrecht existent. Woher das Ganze kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht aus, wo auch immer her. Ich kann es nicht sagen. Krafttraining ist nichts Gefährliches. Genauso wie Ausdauertraining. Genauso wie Beweglichkeitstraining. Und genauso wie Koordinationstraining. Koordinationstraining in der Hand ist vielleicht sogar manchmal gefährlicher als Krafttraining. Wenn ich ein Kind auf den Ball stelle und der Ball liegt noch auf einem instabilen Untergrund und der instabile Grund liegt noch wo? Irgendwo drauf. Dann würde ich einfach mal sagen, das ist bedeutend gefährlicher, wenn ich das Kind mit einem Bein und geschlossenen Augen da drauf stelle, als wenn ich es an einem entsprechend angepassten Gewicht eine Krafttrainingsübung durchführen lasse. Vielleicht würden wir damit vielleicht anfangen mit Statistiken. Gibt ja durchaus Statistiken, die wir auch in der Literatur finden. Das würde so weit führen, Karl, in eurer Sportart, dass, wenn wir uns diese Statistiken genauer anschauen würden und die Verletzungsinzidenzen uns da näher betrachten, dann müssten wir auf jeden Fall die Kinder alle vom Eis holen. Wir müssten sie alle vom Fußballplatz holen. Wir müssten sie alle aus der Turnhalle holen. Und glaube ich, sie dürften keine gängige Sportart ausführen. Und ich habe tatsächlich noch wenige, wird sie vielleicht auch geben, Eltern gesehen, die ihre Kinder eben nicht mehr haben Eishockey spielen lassen, nach dem, was ich gerade gesagt habe, sondern es ist immer noch dieses Monster im Kopf, aber es ist zu Unrecht auf Basis der Statistiken im Kopf. Das hast du ja schon ein paar Punkte angesprochen, wo das Ganze herrühren könnte. Will vielleicht damit sagen, also in der richtigen Hand, und dafür brauchen wir durchaus gut ausgebildete Trainer, die sich mit den entsprechenden Techniken auskennen, stellt Krafttraining kein Problem dar. Im Gegenteil, es ist sogar präventiv eines der sinnigsten Maßnahmen, begleitend in den Sportarten mit anzusetzen.
Darf ich kurz unterstreichen, Michael, der Punkt, dass die Zielsportarten gefährlicher sind wie Kraftsport oder wie Krafttraining, nicht Kraftsport, Krafttraining. Das ist, sage ich, in jeder Trainerausbildung immer und immer wieder. Wenn wir auch, ich möchte es nur unterstreichen, Zahlen, harte ZDF, Zahlen, Daten, Fakten anschauen, dann dürfen sie nicht Fußball spielen, nicht Eishockey spielen, nicht Volleyball spielen, nicht Handball spielen. Das ist gefährlich, auch für Wachstumsfugenproblematiken, nicht Krafttraining. Und das ist auch, finde ich auch, was viele Mediziner da draußen immer noch falsch auch kommunizieren. Ja, und einmal der Halbgott in Weiß, wo ich dann auch, das sage ich jetzt ganz provokant, das ist mir egal, da werde ich vielleicht jetzt auch Rückmeldungen bekommen, die nicht so positiv sind, aber ein Allgemeinmediziner über Sport reden zu hören, ist halt genauso, wie wenn ich über Schach rede. Ich weiß halt grundsätzlich, wie sie die Dinge bewegen, aber das war schon. Für das sind wir da. Das sage ich jetzt ganz, ganz provokant, ja. Wir Sportwissenschaftler und Trainer und so weiter in einem gewissen Umfeld. Das möchte ich nur unterstreichen, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe jetzt deinen Redefluss ein bisschen unterbrochen. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich möchte noch auf eines, das haben wir aufgeschrieben, auf dieses Werkzeug Langhantel, wo ich nicht der Meinung bin, dass in Spielsportarten Langhantel das wichtigste Werkzeug bin, aber da können wir dann in den Diskurs gehen. Jetzt, Michael, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Okay, ich guck mal, ob ich noch drauf komme. Okay, wofür brauchen wir denn endlich, oder nee, eigentlich Krafttraining, darauf wollte ich hinaus, aber vielleicht nehmen wir nochmal einen Punkt mit hinzu, auf dem wir gerade waren. Ich glaube, die Dosis macht immer dann am Ende das Gift, und das müssen wir bei Krafttraining genauso berücksichtigen. Also wir brauchen Fachpersonen, ja, also gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer, die sich mit der Materie beschäftigen, wie auch im Eishockeysport auch. Ich will nochmal ein anderes Beispiel setzen. Wenn man Krafttraining, da wird es dann schlecht anwendet, indem ich kleine Kinder alleine in den Kraftraum gehen lasse und lasse da Hanteln rumliegen, dann ist das durchaus auch mit einer Gefahr verbunden. Wenn aber Trainer mit dabei sind, die wissen, über was sie sprechen, also wie Ausführungen von Krafttrainingsübungen dann am Ende aussehen, wie Belastungssteuerung dahinter aussieht, dann ziehen wir eher Vorteile aus dem Krafttraining heraus. Und Vorteile sind auf jeden Fall in präventiven Gesichtspunkten zu sehen, sind aber auch im Bereich der Leistungsentwicklung dann am Ende zu sehen. Und gerade in Bezug auf die entsprechenden Schnellkraftentwicklung. Also gut ausgebildete Trainer und Trainerinnen brauchen wir, die das Krafttraining in den Zielsportarten dann am Ende begleiten, um die entsprechenden positiven Effekte dabei herauszuziehen. Deswegen ist es wichtig, dass auch in Trainerausbildungen immer wieder mit dabei zu haben, dieses Thema. Da wirklich Spezialisten dann am Ende auch auszubilden.
Also dieses Solar-Dosis-Fazit, wir nennen um diese Dosis macht das Gift, das ist so oft richtig und im Krafttraining-Bereich auch absolut auf irgendwas, was man sich zu Herzen nehmen sollte. Und jetzt hast du ja gesagt, ausbilden dann Experten. Und da kommt mein Thema, mein Beef, wie man auf Neudeutsch sagt, mit der Langhantel rein. Ich bin ja ein Jünger der Langhantel, aber ich bin der Meinung, dass viele Trainer auch Angst haben vor Krafttraining, weil sie sagen, ich kann mit der Langhantel nicht umgehen. Und dann ist die einzige Idee, die sie haben, ist Langhanteltraining. Das ist alles, was sie sehen und verstehen unter Krafttraining. Und ich finde, da ist das Pendel zu weit ausgeschwungen. Weil es gibt ganz, ganz viele andere Methoden, wo die Lernkurve komplett andere ist, wie umsetzen, reißen. Wenn ich 25 Jungs habe oder Mädels und muss denen umsetzen, reißen, beibringen, ist es nicht ohne. Das muss ich selber schon mal ein bisschen beherrschen, zumindest Minimum. Dann muss ich sie Aufsicht haben, dann brauche ich Infrastruktur und Logistik. Also ich muss natürlich auch Power Racks haben etc. pp. Und ist es da nicht einfach? Das frage ich jetzt ganz, ganz klar. Dann mit anderen Mitteln, wo ich vielleicht nicht im Endeffekt dieselben Umsetzen hat unglaublich, es ist eine unbändig gute Übung. Aber es gibt andere Übungen, die genau dasselbe machen. Die Lernkurve andere ist, schneller geht und ich kann nicht sofort einen Trainingsreiz setzen und muss nicht 8 Wochen nur an technischen Dingen arbeiten. In Spielsportarten, Michael.
Ach, du willst jetzt auch so eine Ja- und Nein-Frage.
Nein, ich will keine Ja- und Nein-Frage. Ich möchte nur, ob du mir, weil du kannst dir das jetzt klar widerlegen. Und Ja und Nein gibt's da nicht. Da gibt's wieder voll bei dir. Da gibt's ganz viel Grau. Ganz viel Grau.
Da wollte ich gerade drauf mit dir hinaus. Ist die Frage, wenn wir jetzt an du hast die Übungen skizziert, reißen und umsetzen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der noch nie mit Krafttraining in Berührung gekommen ist, der in der NHL spielt und 40 Jahre alt ist.
Gefühlte?
Okay. Ich habe jetzt keinen speziellen Spieler oder Spielerin im Kopf. Dafür kenne ich mich tatsächlich zu wenig in der NHL aus. Dann wäre grundsätzlich die Frage zu stellen, ob es noch Sinn macht, tatsächlich die Zeit zu investieren, um technisch perfektes Reißen oder auch eine andere Übung dann am Ende beizubringen. Das wäre also vor dem Hintergrund auf jeden Fall schon mal grundsätzlich zu hinterfragen. Wenn wir uns sozusagen den langfristigen Leistungsaufbau letztendlich betrachten, dann können wir Krafttraining ja durchaus schon relativ, oder wir sollten es relativ früh dann am Ende auch schon ansetzen, so früh wie möglich. Ich sage immer, ein Alter damit festzumachen, ist immer schwierig. Gibt durchaus, wenn man mal eine Zahl nennen will, von 6 bis 8 Jahren, ist es durchaus möglich. Ich sage immer, wenn Kinder auf Korrekturen, auf einen Input, wenn sie den entsprechend gut umsetzen können, ab da kann man durchaus mit Krafttraining starten. Und Krafttraining kann dann durchaus in den Übungen stattfinden, in denen, die du gerade dargestellt hast, eben in einem kleinen Volumen, um langfristig Techniken vorzubereiten, na, damit wir dann am Ende mit 18, 19 Jahren jemanden haben, der vielleicht diese Übungen, die du gerade beschrieben hast, die brutal effektiv sind, dann am Ende auch gut nutzbar werden zu lassen. Deswegen ist es immer die Frage, glaube ich, vor dem Hintergrund zu sehen. Na, das heißt, in welchem Altersbereich oder wie viel Trainingserfahrung liegt dann am Ende vor, wie gut wird die entsprechende Technik dann am Ende schon beherrscht. Grundsätzlich erstmal Ziel. Ja, ich würde versuchen, diese Techniken herbeizubringen, eben klassischen Kraft- oder stärker kraftorientierten Übungen wie der Kniebeuge oder auch dem Bankdrücken und auch dem Latzug. Aber es ist immer die Frage, wie viel Zeit ich noch habe, bis ich letztendlich auch diesen positiven Output dann am Ende für die Leistungsentwicklung daraus ziehen kann. Und wenn ich früh genug anfange, das wäre sozusagen das Plädoyer, das ich hier an der Stelle setzen möchte, wir sollten so früh wie möglich anfangen. Das hat nämlich den Vorteil, wir sind nicht unter Zeitdruck. Ja, und wir sind nicht unter Zeitdruck und können frühzeitig anfangen, im Prinzip gewisse Techniken zu etablieren. Ja, Standardtechniken, eine Kniebeuge, vielleicht auch im Klimmzug, mit relativ wenig Zeitaufwand. Und können dann, wenn wir es wirklich gut brauchen, auch von einer guten Basis profitieren der Sportlerinnen und Sportler und können an genau dem Punkt dann auch extrem stark davon profitieren. Die Aufmerksamkeitsspanne bei so einer monotonen Sache von 6- bis 8-Jährigen, auch jeder, der jetzt genau diese Gruppe vor Augen hat, der wird sehen, dass diese Spanne relativ klein ist und dass wir nicht auch, da kann man vielleicht auch nochmal die Angst direkt nehmen, die du vorhin angesprochen hast, dass es dann nicht so aussehen wird, dass die unter 300 Kilo stehen und 2,5 Stunden sich dann nur mit diesem Training auseinandersetzen. Das ist rein faktisch nicht möglich, eben aufgrund der Fokussierungszeit der entsprechenden Kinder. Man kann es wunderbar in den Aufwärmen integrieren, die entsprechenden technischen Voraussetzungen. Man kann durchaus dann auch nochmal sowas Klassisches wie ein Seilklettern mit dazu nehmen. Auch das ist ja fast aus den Turnhallen verschwunden. Auch das wäre eine gute Möglichkeit, um dann die Oberkörperkraft nochmal zusätzlich mit hineinzubringen und auch direkt bei den jüngsten Altersklassen dann zu etablieren. Und wir kommen dann von dieser technischen Komponente mit steigendem Alter dann auch zu einer Kraftkomponente mit hinzu. Das heißt, wir werden es analog zum Ausdauertraining sehen. Der menschliche Körper und auch gerade der kindliche Körper, der ist gut anpassungsfähig und er wird besser werden, sodass zu diesen vielleicht am Anfang verwendeten Plastikstecken oder wie hieß es immer so früher, schön die Tomatenstecken oder der Besenstiel, dann durchaus auch erste Gewichte mit hinzukommen können mit steigendem Trainingserfahrung, die dahinter steckt. Ich will jetzt bewusst nicht sagen mit steigendem Alter, denn ein 8-Jähriger kann eine bessere technische Komponente oder eine bessere technische Expertise aufweisen als ein 10-Jähriger, eben basierend auf der entsprechenden Trainingserfahrung, sodass dann sukzessive eben Gewichte mit hinzukommen können und wir über diesen langfristigen, aber kurzen Zeitraum, den wir dann zur Verfügung haben, der sich dann auch über die Zeit etwas erweitert, eben stark davon profitieren können. Ich will nochmal ein anderes Beispiel vielleicht genau an der Stelle aufmachen. Klassischerweise wird es ja mit 16, 18, irgendwas so in dem Altersbereich, dann akzeptiert, nennen wir es mal so, in den Sportarten, in den Trainingsköpfen. Was wir hierbei feststellen müssten würden, wäre wahrscheinlich exakt das Problem, dass wir durchaus jetzt schon ein hohes Volumen und auch eine hohe Intensität in den Zielsportarten haben. Und auf dieses hohe Volumen kommt jetzt zusätzlich noch mindestens 2x die Woche pro entsprechende Muskelgruppe. Das wäre so das unterste Minimum, was wir ansetzen würden. Also nicht 5 bis 10 Serien in einer entsprechenden Krafttrainingsübung mit hinzu. Und wer schon Krafttraining mal begonnen hat, der weiß, dass das auch dann in einem Muskelkater durchaus enden kann. Aber der Muskelkater ist nicht das Problem, sondern das Problem ist die Ermüdung, die hier mit hinzukommt, die sich dann entsprechend negativ in den Zielsportarten und damit auch in einer Wahrscheinlichkeit von Verletzungen eben etablieren kann. Also dass gerade in dem Bereich, wenn wir jetzt an männliche Jugendliche 16 bis 18 Jahre denken, die durchaus auch gut ausgestattet sind mit entsprechenden Hormonen, relativ schnell sehen werden, dass an der Hantel was geht. Und diese Spirale, die ich gerade beschrieben hatte, würde sich damit natürlich noch potenzieren. Und es wäre eher ein Punkt, wo wir Verletzungen provozieren würden, wenn wir genau dort beginnen würden, das Volumen und die Intensität eben über erweiternde Einheiten mit nach oben zu treiben. Deswegen muss es aus den entsprechenden Gesichtspunkten schon frühzeitig begonnen werden, um eben nicht zusätzlich hier etwas Neues zu starten mit hohen Intensitäten, sondern die entsprechenden männlichen, weiblichen Körper eben daran zu gewöhnen, über die Zeit die Techniken auszubilden und schon auf einem guten, stabilen Kraftniveau zu sein und die entsprechenden Anpassungen im Vorfeld schon provoziert zu haben.
Jetzt, also das extrem wichtiger Punkt, den du jetzt genannt hast, bezüglich, dass wir sie schon anpassen müssen. Aber jetzt kommt mein, da muss ich jetzt nochmal hin. Auch wenn es weh tut, Michael. Und zwar in dem Thema, weil mir das ist mir echt wichtig, dass die Trainer da draußen auch wissen, wenn wir nicht 15 Power Racks haben, 35 Hanteln und unglaublich viele Gewichte, dass ich trotzdem adäquat, das ist jetzt meine Themen, bitte widersprich mir dann, wenn es nicht, aber dass ich trotzdem adäquat Krafttraining machen kann für Spielsportarten, weil wir keine olympischen Gewichtheber sind und keine Kraft-3-Kämpfer. Weil das ist für mich eines immer der größten Problematiken, die ich sehe, dass ein Spielsportmensch in einer der komplexesten Spielsportarten, die es gibt im Eishockey, nochmal eine der komplexesten Krafttrainings olympischen Disziplinen, nämlich olympisches Gewichtheben lernen soll. Obwohl es die Idee dahinter, diese Streckung, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, dass die auch komplett mit anderen Methoden funktioniert.
Okay, also ich glaube, wir müssen jetzt zwei Punkte differenzieren. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, wo wir wahrscheinlich direkt d'accord sind. Also es geht ja letztendlich darum, die Kraft, vor allem die maximale Kraft, nach oben zu setzen. Warum? Weil wir darüber physiologische Anpassungen haben, im muskulären Bereich, weil wir Anpassungen haben im zentralen Nervensystem. Das erhöht grundsätzlich die Leistungsfähigkeit. Und diese Kraft müssen wir dann in die wichtigen Determinanten der Zielsportart übertragen oder nutzbar werden lassen. Und dafür brauchen wir durchaus auch Übungen, die diesen Transfer der Kraft eben in einen Sprint auf dem Eis dann umsetzen. Also wir brauchen zum einen Erhöhung der Kraft und zum anderen müssen wir diese Kraft nutzbar werden lassen in der Zielsportart. Dafür wäre durchaus eine Möglichkeit, das Reißen, das Umsetzen anzusetzen. Aber ich glaube, das Spiel ist noch ein Ticken größer. Dazu müssen auch Sprünge mit dazu. Ja, also das reaktive Krafttraining. Und dann am Ende brauchen wir auch die Zielsportart, um es dann am Ende die Zielsportart zu übertragen. Denn das Spiel ist sehr spezifisch, oder das Schlittschuhlaufen ist dann durchaus sehr spezifisch, wird sich vielleicht auch in der Geschwindigkeit etwas durch ein Krafttraining erhöhen, aber der Übertrag dieser Kraftfähigkeit ist dann das Entscheidende. Okay, also ich würde sagen, das wäre eine gute Möglichkeit. Dementsprechend wäre mein Plädoyer, jeder hat eine entsprechende Ausrüstung und einen entsprechenden Kraftraum, um letztendlich das Bestmögliche, und das wäre durchaus etwas, was wir hier ansetzen können, Erhöhung der maximalen Kraft über ein entsprechendes Krafttraining vielleicht mit der Langhantel und einen entsprechenden Übertrag in die Zielsportart über ein reaktives Krafttraining beziehungsweise über die entsprechenden Übungen, die du auch schon mehrfach jetzt genannt hast.
Aber warum die Langhantel, Michael? Warum die Langhantel? Warum nicht der Kettlebell? Warum nicht Schlittenschieben? Warum nicht Gewichtswesten etc. pp.?
Wir haben mal uns angeschaut bei den zwei relativ ähnlichen Übungen der Kniebeuge versus einer 45-Grad-Beinpresse. Mhm. Haben die Probanden trainieren lassen und haben uns das Ganze angeschaut auf einen Counter-Movement-Jump und einen Squat-Jump, also schnelle Kraftleistung. Und was wir sehen konnten, ist, dass bei beiden Anpassungen, also leistungspositive Anpassungen zu sehen waren im Squat und im Counter-Movement-Jump. Die höhere Anpassungsrate war tatsächlich bei der Kniebeuge zu sehen. Kann zentral nervöse Gründe haben in der Ausführungsposition und. Alles, was man darüber letztendlich unter noch diskutieren kann. Also von daher scheint es einen Leistungsvorteil zu haben, eben genau diese Übung zu nehmen. Aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, die brauchen wir hier nicht weiter vertiefen.
Aber bei den zwei Übungen, Michael, Entschuldigung, dass ich unterbreche, und zwar bei einer geführten Übung, bei maschinell geführten Übungen und dann bei der Kniebeuge. Die Literatur ist da eindeutig. Also da bin ich voll bei dir. Nur wenn ich mir anschaue, die Literatur bezüglich Kniebeugensprünge mit Zusatzgewicht, also mit Gewichtsweste, und dann schaue ich mir Umsetzen und Reißen an. Das ist statistisch vernachlässigbar, die Anpassungen, wenn ich mir dann eben Schnellkraftparameter anschaue. Also deswegen, auf was ich hinaus will, ich verstehe mir nicht, ich hoffe, du erklärst mir es jetzt wirklich richtig und ein für alle Mal, warum immer dieses Thema Langhantel kommt, obwohl das logistisch und infrastrukturell ein ich sag's mal ganz, ganz ehrlich, das ist ein Albtraum. Ja, wenn ich 100 Kettlebells, die stelle ich in einem Meter auf einen Meter irgendwo in die Ecke oder Gewichtswesten und sowas. Weil das höre ich ja immer, Karl, ja, was das größte Problem ist, wenn du dann Sprünge machst oder so, das kannst du nicht laden. Natürlich kann ich das laden. Ich habe die Gewichtswesten von oben bis unten, bis zum Erbrechen kann ich das laden. Jetzt bin ich gespannt, Michael.
Das stimmt. Grundsätzlich kann man Sprünge auch laden, d'accord. Also es geht erstmal, ich glaube, wir müssen zwei Punkte nochmal davon trennen. Das eine ist eine Übung zur Maximalkrafterhöhung. Und ich glaube, da haben wir jetzt eben schon mal einen Konsens gefunden, wenn wir das mit zwei Übungen vergleichen. Jetzt geht es sozusagen in dem nächsten Schritt um den Übertrag in die Zielübung, also den Squat oder den Counter-Movement-Jump oder auf das Eis. Ja. Und da geht es jetzt darum zu sagen, okay, ist ein Snatch effektiver als ein Sprung? Ich glaube, es ist kein Oder, sondern ein Und, das dahinter stehen muss in der Trainingsplanung. Also, wir brauchen Sprünge, um sie in die Zielsportart dann am Ende zu übertragen. Und vielleicht auch da nochmal eigene Daten zitiert. Wenn wir uns angeschaut haben, wie kriegen wir den Übertrag denn am höchsten hin oder am besten hin in die entsprechende Zielübung. Wir haben zu den beiden Übungen, ja, die im Hypertrophiebereich durchgeführt worden sind, dann bis runter sind zu einer Blockpädisierung auf ein 4RM. Müsste ich nochmal nachsehen, irgendwie 12 Wochen oder irgendwas ganz in der Richtung, wurden zusätzlich bei einer Gruppe nur Sprünge durchgeführt. Dann hatten wir zusätzlich zu den Übungen eine Kniebeuge geladen mit 30%, wo auf den Kasten gesprungen worden ist, mit 60%, wo möglichst explosiv nach oben gegangen ist und eben die beiden Übungen im Hypertrophiebereich, die dahinter standen. Okay, es gab bei allen Gruppen Überträge auf den Squat. Account und der Movement Jump. Tatsächlich waren die Überträge, die wir hatten mit den Übungen in Kombination mit reinen Sprüngen am höchsten. Wahrscheinlich warum? Weil die Zielbewegung, die trainiert worden ist, dann am Ende auch im Trainingsprogramm schon hinterlegt war. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das reaktive Krafttraining, was dahinter steht. Das muss ich mal in meinem Geiste kramen, aber direkt kenne ich keine Untersuchung, die tatsächlich hier ein hypertrophieorientiertes Training begleitet, über einen Snatch begleitet mit Sprüngen dann mal im Verhältnis gegenübergestellt haben, was effektiver ist. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern eigentlich ein Und ist. Ich glaube, der Snatch bringt gewisse Vorteile mit sich, es bringen aber auch Sprünge einen gewissen Vorteil mit sich. Von daher wäre in meiner Trainingsplanung, sofern sie Snatch gut können und auf einem entsprechenden Niveau ist, dass ich den auch laden kann, das ist ja auch ein Punkt, dann auf jeden Fall immer beides mit integriert. So, ja, wir sind von dem Und oder von dem Oder weg und das ist aus meiner Sicht ein Und, das dahinter steht. Also wir brauchen auf jeden Fall das reaktive Krafttraining. Dazu gehören so klassische Trainingsmittel wie auch ein Medizin mal mit dazu. Dazu gehören Kastensprünge mit dazu. Alles das sind Punkte. Kugelschocken als gute Übung, die wir noch mit reinbringen können. Aber auch dann tatsächlich das Sprinten auf dem Eis dazu.
Das ist mir jetzt ganz wichtig, dieses, dass wir beide, weil da sind wir absolut d'accord, es gibt kein Oder. Ja, das ist genau der Punkt, den ich immer wieder mache von den ganzen Langhanteljüngern, die immer nur sagen, es gibt nur Langhantel. Das höre ich so oft, es gibt nur Langhantel, alles andere ist alles irgendwie Mumpitz und bla 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 bla. Und da möchte ich einfach vehement widersprechen. Ich suche jetzt gerade die Studien raus, weil die gibt es zuhauf. die du ja vorher angesprochen hast. Ich werde dir dann noch gleich nachliefern oder auch in die Beschreibung dann reinhauen, weil das ist
überhaupt gut.
Ja, also aus dem angelsächsischen Raum. Ja, Entschuldige.
Das können wir auf jeden Fall, denk dran an die Kombination, die wir im Vorfeld brauchen. Dann müssen wir nochmal gucken, ob es die Studiendaten dazu gibt. Ja, es gibt ein paar, die das direkt miteinander verglichen haben, Sprünge versus Snatch. Da kenne ich auch ein paar, aber die Kombination eben mit den hypertrophieorientierten Einheiten, das ist das Entscheidende. Ich glaube, das ist das Entscheidende auch dann am Ende für die Sportart Eishockey. Und das müssen wir vielleicht auch nochmal als Besonderheit aufmachen. Sportarten, nennen wir mal die Leichtathletik oder das Schwimmen, da wird es nicht so viele Jahreshöhepunkte geben wie im Eishockeysport. Mhm. Ich müsste nochmal überlegen, wie häufig ihr dann am Ende die Woche auf dem Eis steht, aber es wird mindestens einmal in der Wettkampfsituation, in der Wettkampfphase dann am Ende sein. Vielleicht sogar zweimal die Woche. In der Leichtathletik für die Zielwettkämpfe haben wir 2, 3, vielleicht 4 Höhepunkte im Jahr. Das heißt, es stecken dann am Ende auch andere Periodisierungsstrategien aus meiner Sicht dahinter. Periodisieren auf einen Peak hin, das macht, glaube ich, im Eishockeysport oder in Mannschaftssportarten generell, auch im Fußball, in dem ich mich viel bewege, keinen Sinn. Sondern es geht letztendlich darum, konstant, und das ist das Entscheidende, konstant eben im Kraftraum dann am Ende auch zu sein. Das ist keine Saisonarbeit, das ist ganzjährig. Und es geht wirklich darum, ganzjährig auch entsprechend im hypertrophieorientierten Bereich zu arbeiten, um letztendlich die Vorteile dann entsprechend mitzunehmen, eben über das reaktive Krafttraining, das ich im Wochenverlauf dann auch wiederfinden sollte. Ja, Besonderheiten über das Kinder- und Jugendtraining hatten wir gerade schon angefangen. Hier muss es klar nach unten gebrochen werden, dass es vor allem eben eine technische Ausbildung hier im Vordergrund steht, bevor dann die Kraftkomponente dann mit hinzukommt. Vielleicht auch da bei Sprüngen, auch das erlebe ich sehr, sehr häufig, auch die sollten sich so früh wie möglich dann im Kindes- und Jugendalter wiederfinden, denn die sind auch sehr stark technisch limitiert. Und damit ich sie irgendwann mal überladen, ja, also laden, ich kann alles laden, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wenn ich Sprünge geladen durchführen will, dann denke ich nur an die Landung und da sollte auch eine gewisse Technik und auch eine entsprechende Kraft dann am Ende vorhanden sein, um das dann am Ende durchführen zu können. Das heißt, auch da das Plädoyer so früh wie möglich entsprechend dann am Ende auch mit anzusetzen. Das zeigen viele Studien und viele Langzeitstudien. Was so ein bisschen fehlt, ist vielleicht, wenn es über die Performance geht, tatsächlich das nochmal in den Zielsportarten dann auf dem Eis zu quantifizieren. Da fehlen aus meiner Sicht noch so ein bisschen die technischen Möglichkeiten, auch wenn sie in den letzten Jahren gewachsen sind, eben da Zusammenhänge zu Spielleistungen direkt herzustellen, sondern es geht erstmal nur indirekt über Sprints oder Sprünge, was schon mal den wichtigen Hinweis dann am Ende gibt, denn diese Schnellkraftaktionen sind in Spielsportarten sehr leistungslimitierend. Aber da wäre durchaus noch ein Schritt und mit zukünftigen technischen Entwicklungen vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man durchaus beforschen kann.
Dann gehen wir doch mal auf Sprünge. Kannst du mal in einfachen Worten, da bin ich jetzt, und einen Dehnungsverkürzungszyklus kurz beschreiben und dann einen kurzen und einen langen. Und wie wir das auch bei Testungen, weil es ja ganz, ganz oft ist, auch viele, die jetzt zuhören, die machen dann auch Testungen oder lassen auch Testungen machen mit Drop Jumps, mit Counter Movement Jumps und so weiter. Und dann eben auch, was kann ich da rauslesen? Jetzt mal, ich möchte mal auf das ein bisschen eingehen, weil Sprünge auch meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge sind. Übrigens auch, ich sage auch noch, dass isometrisches Training ein unglaublich wichtiger Punkt sind. Wir könnten jetzt nur stundenlang reden, aber ich möchte mich jetzt mal ein bisschen auf diesen Dehnungsverkürzungszyklus einnorden, weil das immer wieder Thema ist, auch bei Testungen und was Trainer dann da auch rauslesen können oder sollen oder müssen.
Okay, normalerweise mache ich jetzt die Sprünge vor, wenn ich im Vorlesungssaal bin. Deswegen im Podcast schwierig, eine Herausforderung, die du auf jeden Fall gestellt hast. Also wir haben jetzt ein paar Sachen schon über die stetig gesprochen. Das eine war der Squat Jump, das andere war der Counter Movement Jump und jetzt hast du auch Drop Jumps dann am Ende genannt. Wenn wir über Squat Jumps reden, dann reden wir über einen Sprung aus einer Kauerstellung, das heißt, die Probanden stehen mit Hände in der Hüfte, etwa bei einem 90-Grad-Kniewinkel, einer möglichst aufrechten Körperposition. Aus dieser gehaltenen Position sollen sie so hoch wie möglich springen. Hierbei haben wir keinerlei Auftaktbewegung, im besten Fall. Ja. Punkt 2 ist der Counter Movement Jump. Der startet aus einer stehenden Position heraus. Der Körper wird nach unten beschleunigt, etwa zu 90 Grad Kniewinkel, also in die Position, die ich gerade beim Squat Jump beschrieben habe. Und unmittelbar hat der Sportler, die Sportlerin die Aufgabe, so hoch wie möglich zu springen. Beide Ausführungen finden sich eigentlich mit Händen in der Hüfte zumeist wieder, so dass die Leistung aus der Streckekette der Beine dann am Ende hervorgeht.
Wobei man da vielleicht auch sagen muss, oder es gibt auch immer wieder die Testen mit Armbewegung und dass das ein signifikanter Unterschied ist, meiner Meinung nach.
Das ist einer, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Es gibt tatsächlich zumeist im Counter-Movement-Jump, lese ich es immer, die Ausführung mit einer Schwungbewegung in den Armen. Jetzt muss man grundsätzlich fragen, was möchte man testen, wenn es darum geht, letztendlich die Schnellkraftleistung aus der Streckerkette zu testen. Ist der Arm ein Fehler, bei dem ich eine nicht vorhandene Leistung vielleicht auch überlagern kann bzw. kaschieren kann in der Streckerkette? Das heißt, wenn es darum geht, das ist eigentlich das Ziel dann auch dieser Diagnostik, die Leistungsfähigkeit der Streckerkette zu erfassen, ist die Forderung klar, dass die Hände in die Hüfte müssen. Genau.
Was will ich messen? Das ist immer so wichtig, ja?
Oder? Ja. Richtig. Dann haben wir noch den Drop Jump angesprochen. Der Drop Jump startet von einer Erhöhung aus unterschiedlichen Höhen. Der Sportler, die Sportlerin lässt sich nach unten fallen von dieser Erhöhung. Soll unmittelbar nach Bodenkontakt nach oben springen. Da gibt es sehr unterschiedliche Ausführungsweisen. Das heißt, zum einen den Bounced Drop Jump, das heißt, so schnell wie möglich nach oben zu springen. Und im Prinzip den Drop Counter Movement Jump. Das heißt, ich habe einen deutlich größeren Kniewinkel, den ich letztendlich zulasse. Ich gehe etwas sozusagen, nehme die Beschleunigung mit, gehe in die Hocke und springe dann wieder nach oben. Der Unterschied zwischen dem unmittelbaren Hochspringen und der zweiten Variante ist die Zeit, die ich auf dem Boden verbringe. Und die Zeit, die ich auf dem Boden verbringe, hat dann letztendlich auch einen Vorteil darauf auf die Kraftentwicklung. Je länger ich auf dem Boden bin, desto mehr Kraftentwicklung kann ich letztendlich provozieren, desto höher springe ich. Das bedeutet, bei den Drop-Jumps ist auf jeden Fall immer die Forderung, sowohl die Bodenkontaktzeiten als auch die Sprunghöhen beides kombiniert zu betrachten. Ja, weil durchaus unterschiedliche Sprunghöhen zwischen Fall 1 und Fall 2, den wir gerade diskutiert haben, herauskommen können. Nun ist die Frage, mit was messen wir? Ich sehe dich schon, wie du zuckst.
Ich habe nur eine Frage zum Dropjump noch, weil das kommt auch immer wieder. Deswegen würde ich jetzt helfen, dass wir das den Trainern auch nochmal darlegen und Trainerinnen. Wo kommt die Höhe her? Also das erstens, weil es gibt ganz viele, die sagen 32 Zentimeter. Dann sagen andere wieder 30, 28. Ich habe schon alles gehört irgendwo. Wo kommt die Höhe her? Und zweitens, beim ersten vielleicht nochmal, wenn du wirklich nur minimale Bodenkontaktzeit hast, dann soll ja die Ferse nicht durchknallen, oder? Das ist immer der Klassiker.
Dass man korrekt, aber das kleinen Kniewinkel und wenig Bewegung im Sprunggelenk dabei. Testet dann auch etwas Unterschiedliches. Auch das können wir gleich nochmal dazu kommen, wenn wir den schnellen und den langsamen Dehnungsverkürzungszyklus herziehen. Ja, woher kommen die? Gute Frage, weiß ich nicht. Ich habe mal eine Theorie gehört aus der DIN-Norm der Stufenhöhe bei Treppen. Da habe ich mal irgendwas gehört. Ich weiß aber nicht, ob es die Wahrheit ist oder ob es nur ein Märchen ist. Ich weiß es nicht. In der Literatur finden wir tatsächlich viele, viele unterschiedliche Höhen, die bis zu einem Meter hochgehen.
Die dicken Jungs aus einem Meter.
Mit Zusatzlast im Nacken, damit es richtig knallt. Genau. Nein, das war jetzt ein Spaß. Nein, es gibt unterschiedliche Höhen, die in der Literatur angesetzt sind. Wir müssen immer uns überlegen, was das dann am Ende bewirkt. Höhere Fallhöhe wird einen Unterschied machen im Vergleich zur kleineren Fallhöhe. Vielleicht sollten wir an der Stelle erst nochmal überlegen, was hinter dem schnellen und dem langsamen Dehnungsverzyklus steht.
Ich bitte darum.
Weil damit werden wir dann am Ende auch vielleicht nochmal die unterschiedlichen Fallhöhen in einem anderen Licht sehen. Wenn wir über den Dehnungsverkürzungszyklus sprechen, dann bedeutet das, die Muskulatur wird gedehnt und zieht sich danach unmittelbar zusammen. Also wir fallen von dem Kasten runter oder beim Counter-Movement-Jump, wir beschleunigen den Körper nach unten und wir haben sozusagen eine unmittelbar aufeinanderfolgende, zwei unterschiedlich aufeinanderfolgende Kontraktionsformen, die Exzentrik und die Konzentrik. Ziel bei dem, nee, nicht Ziel ist es nicht, Ziel ist alles, was wir wollen. Der Hintergrund hinter dem Dehnungsverkürzungszyklus ist, dass er eigentlich zu einer Leistungspotenzierung führen soll. Und diese Leistungspotenzierung, die unterscheidet sich in ihrer Art und Weise zwischen dem langsamen und dem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus. Vielleicht ordnen wir gleich erst nochmal die Übungen zu. Der Counter-Movement-Jump entspricht dem langsamen Dehnungsverkürzungszyklus und der Bounce-Drop-Jump, also das unmittelbar wieder hochspringen vom Boden, entspricht dem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus. Hinter dem langsamen und dem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus werden in der Literatur Zeiten angegeben, also Bodenkontaktzeiten, in denen diese entsprechende Bewegung dann am Ende stattfindet. Hier finden wir Schwellen von 250 Millisekunden. Wenn wir mal ein bisschen ernsthaft dann auch in die Reflexschleifen gehen, dann ist das schon ein ziemlich langer Zeitraum. Und ich würde es eher nach links verschieben, also unter 200 Millisekunden. Vielleicht sogar ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Wahrscheinlich eher ein bisschen drunter wird irgendwo die Wahrheit für den schnellen Dehnungsverkürzungszyklus liegen. Bei dem langsamen Dehnungsverkürzungszyklus, also den längeren Zeitraum, also dem Counter-Movement-Jump für die Bewegungsausführung, soll eine Leistungspotenzierung herbeigeführt werden. Und diese Leistungspotenzierung, worin ist die zu sehen? In der Speicherung von Energie?
Wo? In den wo, Michael?
Strukturen.
Oh, jetzt hast du aber raus mit Strukturen. Ist im Muskel oder ist im Bindegewebe?
In den bindegewebigen Strukturen, das heißt, zum einen wird die Sehne diskutiert, zum anderen wird der Muskel natürlich auch da diskutiert. Wir denken nur an die sogenannte Short-Range Elastic Stiffness, das heißt die Querbrückenbildung, auch da eine Speicherung der Energie in den Titinfilamenten möglich, die dann in der Konzentrik, also diese gespeicherte Energie, in der Umkehrbewegung, also in der Streckbewegung, dann zusätzlich zu der konzentrischen maximalen Kraft der Entfaltung die Leistung potenzieren, also verstärken. Ein zweiter Punkt sind Reflexe, die da eine Rolle spielen zur möglichen Leistungspotenzierung. Das heißt, durch die Dehnung des Muskels werden auch Reflexe ausgelöst. Und diese Reflexe sollen die Leistung im Dehnungsverkürzungszyklus potenzieren im Vergleich zur konzentrischen Kraftentfaltung. Jetzt müssen wir, glaube ich, da nochmal trennen zwischen dem schnellen und dem langsamen Dehnungsverkürzungszyklus. Wenn wir über den schnellen Dehnungsverkürzungszyklus sprechen, dann können wir relativ sicher sein, aufgrund der Reflexumlaufschleifen, dass die Reflexe durchaus eine leistungsdeterminierende Rolle oder eine leistungsverstärkende Rolle bei der schnellen Ausführung des Dropjumps, also des Dropjumps, dann eine Rolle spielen. Beim Counter-Movement-Jump, ja, der in einem Zeitfenster abläuft, so um die 350 Millisekunden. Na, es ist aufgrund der Reflexumlaufschleifen, die meist relativ oder die deutlich früher stattfinden, fraglich, inwieweit, nein, nicht fraglich ist es, sie werden eine Rolle spielen, aber vielleicht eine weniger hohe Rolle wie bei dem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus. Das sind so die beiden Mechanismen, die dahinter stehen, also Leistungspotenzierung der konzentrischen Kraftentfaltung oder der konzentrischen Kraftentfaltung durch Speicherung von Energie und Reflexe, die da eine Rolle spielen. Okay, das vielleicht zur Beschreibung des Dehnungsverkürzungszyklus in ganz einfache Worte, Karl.
Ehrlich, ja.
Daumen hoch, Daumen runter.
Ja, nein, ist gut. Was ist jetzt, wenn ich, Michael, ich bin jetzt beim Dropjump, bin unter 200 Millisekunden, läuft alles, ja, ist alles okay, habe akzeptable Höhe oder was ist, wenn mein Drop-Jump aus 32 Zentimeter höher ist wie mein Counter-Movement-Jump? Reden wir mal nur von der Höhe. Was bedeutet das? Was hat das für Trainingsimplikationen? Weil auf das möchte ich ein bisschen hinaus, weil das sind ja immer dann die Dinge, wie ich dann so Testungen lese. Weil dann lese ich, der Bodenkontaktzeit ist super, das ist alles okay, die Höhen sind vielleicht nicht so gut. Oder auf einmal beim Counter-Movement-Jump springt er unglaublich hoch. Oder beim Squat-Jump.
Man sollte die Leistung irgendwo ran normalisieren. Das heißt, wir sollten es vergleichen. Wenn ich jetzt von der konzentrischen Kraftentfaltung gesprochen habe, ja eine Möglichkeit, das an den Leistungen des Squat-Jumps zu orientieren. Denn wenn ich die ganze Zeit von Leistungspotenzierung rede, dann müsste ja zur rein konzentrischen Kraftentfaltung ein Plus da liegen. Okay, wenn wir keinen Plus hätten, so wie du es gerade beschreibst, also im Counter-Movement-Jump springt die Person genauso hoch wie im Squat-Jump, dann springt, dann bringt ja im Prinzip, haben wir keine Leistungspotenzierung, die dahinter steckt. Und das kann jetzt entweder technische Probleme haben, und das wäre ein Punkt, dass man dann die entsprechende Technik mit ansetzt, oder es fehlt an reaktiven Krafttraining, also der Übertrag in die Zielbewegung, die dahinter steht.
Also Sprünge.
Zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel ein Fall für Sprünge. Wobei das auch aus meiner Sicht dann immer sehr extrem betrachtet ist. Also wenn wir nochmal das einordnen in das Krafttraining, würde das nicht heißen, das klassische Krafttraining fällt weg und wir machen nur noch Sprünge, sondern wir haben, wenn wir einen Regler haben auf einem Kontinuum, wäre das, wir müssen es vielleicht auch im Rahmen der Saison dann einordnen, wäre das ein Regler, den ich vielleicht einen Ticken mehr Richtung Sprünge oder mehr Fokussierung Richtung Sprünge dann setzen kann.
Was ist, wenn er zum Beispiel jetzt auch in, du hast ja immer Vergleichswerte in Anführungszeichen, auch mit in der Population, wenn möglich. Wenn er wirklich zum Beispiel Bodenkontaktzeiten sind sehr, sehr gut, also sind klar unter 200 Millisekunden, aber die Höhe ist halt beim Squat-Jump zum Beispiel ist unglaublich schwierig, also sehr niedrig. Was mache ich dann? Krafttraining? Verschiebe ich einen Regler mehr in Richtung Maximalkraft?
Könnte ein Ansatzpunkt sein. Kann aber auch durchaus sein, weil wir reden ja nicht nur über Reflexe, sondern es kann ja auch Hemmungen sein, dass die Höhe für die Person zu dem Zeitpunkt zu hoch war. Also damit ist die Frage nicht so einfach zu beantworten und vielleicht auch dann in Bezug auf die Bodenkontaktzeiten dann am Ende zu sehen. Wann haben wir Hemmungen? Durch Hemmungen verlängern sich dann am Ende die Bodenkontaktzeiten bei entsprechenden Fallhöhen. Also deswegen würde es aus meiner Sicht durchaus Sinn machen, nicht immer nur eine Höhe zu betrachten, sondern vielleicht mehrere Höhen auch bei dem Drop-Jumps zu betrachten. Also grundsätzlich würden wir ja von der Idee her ausgehen, bei höheren Fallhöhen steigt die Leistung. Also wir betrachten, wenn ich über Leistung rede, dann bitte nicht nur die Bodenkontaktzeiten oder die Sprunghöhen, sondern im besten Fall in einem Index, den wir häufig als Reactive Strength Index wiederfinden. Also das Verhältnis von Bodenkontaktzeit zu Sprunghöhe. Okay, bis zu einer gewissen Höhe sollte letztendlich wir eine Leistungssteigerung dann am Ende wiederfinden. Und ab einer gewissen Höhe, das heißt von einem Meter, werden unten aus den schnellen Bodenkontaktzeiten auf jeden Fall Parkzeiten werden. Also wenn ich von einem Meter runterspringe mit zusätzlicher Last, weil einfach Hemmungen mit dazukommen, eine Schutzfunktion für den Körper. Der Körper ist vielleicht nicht darauf vorbereitet, uns in einfachen Worten dann auch nochmal zu beschreiben. So, das heißt, grundsätzlich sollte ich mehrere Höhen betrachten. Vielleicht macht es mir es dann entsprechend einfacher. Wenn er jetzt bei allen Höhen, also bei allen Fallhöhen von dem Drop-Jump, akzeptable Bodenkontaktzeiten aufweist, aber die Sprunghöhen alle relativ nicht so hoch sind, dann wäre das ein klares Credo. Vielleicht fehlt es an der konzentrischen Kraftentfaltung. Bei einer Betrachtung der Höhe kann das durchaus sein, dass auch da einfach eine Hemmung auftritt, weil ja die Fallhöhe nicht oder die Person die Fallhöhe nicht gewohnt ist. Könnte durchaus auch ein Indiz dafür sein, eben das reaktive Training noch weiter im Fokus drin zu haben. Das vielleicht nochmal als Differenzierung, nicht nur eine Höhe, sondern mehrere Höhen zu betrachten und immer die einzelnen Variablen oder die Messparameter, die rauskommen, in Beziehungen zueinander zu setzen und nicht nur zu beurteilen auf Basis eine Variable, das entsprechende Training folgen zu lassen. Wenn wir das bei einem Sportler dann am Ende betrachten, sollten wir uns auch überlegen, wenn der jetzt heute einen Reaktivkraftindex hat von 201 und er hat bei der nächsten Trainingseinheit einen von 198, sollten wir das auch in ein entsprechendes Verhältnis zur Messmethode dann am Ende setzen. Weil wenn Abnahmen da sind, dann werden Trainer relativ schnell auch nervös. Auch ich werde dann nervös, aber so nervös braucht man gar nicht sein, weil es kann durchaus auch an dem Messfehler oder auch der Tagesform dann am Ende liegen. Deswegen sollte man sich überlegen, ab wann ich etwas tatsächlich auch bei einer einzelnen Person als Leistungsabnahmen betrachte, was mich dann wiederum nervös machen sollte. Oder andersrum, was mich positiv stimmt, ab Leistungszunahmen. Kleinere Schwankungen, die ich gerade genannt hatte, immer in Abhängigkeit des entsprechenden Messfehlers, stellen erstmal keine Verschlechterung oder Verbesserung dann am Ende dar.
Ich bin jetzt sehr glücklich, dass du die Ausführung so gemacht hast. Weil das auch genau mein Thema immer wieder ist, dass man bei Abnahmen immer Messfehler mit betrachten soll, dass er nicht sofort automatisch der Athlet oder die Athletin schlechter wurde. Genauso soll sich der Athletiktrainer nicht feiern lassen, wenn nur minimale Zunahmen, weil das kann auch der Messfehler sein. Und dann war mir auch, möchte ich auch noch unterstreichen, was du gesagt hast, dass wir hier von Regelsystemen sprechen. Wir machen Regler nach rechts, wir schieben ein bisschen nach links. Wir machen aber nicht eines komplett aus und drehen und cranken das andere komplett noch auf Plus und das andere fahren wir komplett runter. Das ist immer ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ich denke ja, dass wir auch oft das Kind mit dem Badewasser ausschütten und sagen, ja, okay, gut, jetzt geht's nur noch Reaktivkraft, wir machen gar nichts anderes mehr. Jetzt, du wirst nur noch springen, Freund der Berge. Und das ist dann eben auch oft eine Problematik, also die ich oft sehe im Alltag, im Trainingsalltag, meiner Meinung nach.
Ja, die ich auch beobachte. Also es ist ein Reglersystem.
Gut, jetzt haben wir uns über zwei Dinge, über eines möchte ich jetzt noch reden, weil das ja auch ganz, ganz oft kommt. Ihr habt ja auch angeschaut, ich glaube mit dem Herrn Schüppleichler zusammen, wie schaut es aus, wenn ein Kind aktiv ist, wenn er weniger aktiv ist und dann habt ihr euch angeschaut, wenn er im Erwachsenenalter. Wie ist da seine athletische Performance? Ich glaube, speziell im Sprung habt ihr euch das angeschaut, dann richtig. Was heißt denn ein aktives und ein weniger aktives Kind? Und wie aktiv soll ein Kind sein?
Ja, zwei unterschiedliche Fragen. Also, was heißt ein aktives und nicht aktives Kind? Irgendwann muss man eine Entscheidung in Bezug auf eine Definition treffen.
Genau.
Und auf die Untersuchung, auf die du ansprichst, war das Kriterium 2 Stunden pro Woche Sport.
Das aktives Kind.
Das wäre alles, was 0 bis 2 ist, ist ein nicht aktives Kind.
Und 2 und mehr.
Was über 2 Stunden Sport ist, nicht ganz fein definiert jetzt, aber aus dem Kopf heraus, das war das Kriterium, was über 2 Stunden Sport ist, wurde als aktiv, letztendlich als aktives Kind dann kategorisiert. Und die Untersuchung, die du ansprichst, wurde mit männlichen Probanden durchgeführt. Die Daten von weiblichen Probanden haben wir nicht veröffentlicht, aber es ist exakt das Gleiche, was am Ende an Output dahinter stand, war, dass wenn wir, egal über welche Altersklasse wir uns das betrachten, dass die mehr aktiven Kinder höhere Leistungsfähigkeiten in Sprüngen, aber auch in Daten, die wir nicht veröffentlicht haben, in Sprints dann am Ende aufwiesen. Das heißt, per se ist Sport schon mal ein gutes Mittel, um die Leistungsfähigkeit dann am Ende zu erhöhen. Das könnte man aus den Daten dann am Ende rausziehen. Aktive Kinder sind leistungsfähiger als nicht aktive Kinder. Okay, wo muss ein Kind hin? War das eine zweite Frage, die dahinter stand?
Korrekt. Deiner Meinung nach, das ist jetzt auch, da wird es keine ganz harten Fakten geben, sondern wo ist deine Meinung? Das ist natürlich jetzt ein soziokulturelles Thema, da wir uns ja immer weniger bewegen, das ist ja auch ein Faktum, sieht man auch in der WHO-Studien und etc. Wo siehst du den Nachwuchsleistungssport im Bereich oder Nachwuchssport? Da braucht man gar nicht unbedingt Leistungssport sein.
Warum hatten wir vielleicht, da können wir nochmal ansetzen, warum haben wir die Unterteilung nach unter 2 und über 2 Stunden Sport genommen? Das resultiert aus zweimal die Woche. In einem geringen Altersbereich, da ist die Trainingszeit etwa eine Stunde Sport, also die sportlich aktiven Kinder in im Vereinssetting, die dahinter standen, sozusagen als Orientierungsgröße, im breiten sportlichen Bereich, die wir als Maßstab genommen haben. Also Breitensport, ordentlich orientiertes Training. Und ich meine, das ist nicht negativ jetzt, weil wir uns die ganze Zeit über Leistungssport unterhalten haben. Breitensportlich orientiertes Training funktioniert in Bezug auf die Leistungsfähigkeit. Und wenn wir uns generell anschauen, auch nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir schauen uns mal Osteoporose-Prävention beziehungsweise auch Rehabilitationsmaßnahmen an. Auch da werden wir immer wieder finden, in den entsprechenden Leitlinien, mache 2x die Woche ein entsprechendes Krafttraining. Also das wäre vielleicht eine gute Frage, ob es das Minimum ist, je mehr, desto besser. Auch das zeigen ja so ein bisschen die Daten, die wir da erhoben haben. Aber 2x die Woche sportliche Aktivitäten wäre so ein Minimum, das grundsätzlich anzusetzen, wäre aus meiner Sicht im sportlichen Bereich. Und das trifft ja durchaus den Vereinssport, den jungen Jahrgängen, die dahinter stehen. Wenn wir jetzt sozusagen den Schwenk machen, wo muss man hin, wenn es dann Richtung Leistungssport geht, da geht es natürlich auch tatsächlich dann um Übungszeit, die strukturiert wird mit entsprechenden Inhalten. Das heißt, wenn wir die Kinder im Kopf haben von 6 Jahren, die werden mit Sicherheit mit 2-mal die Woche Training im Vereinssport durchaus gut bedient sein, auch völlig ausreichend bedient sein. Wenn es dann später in die U19 geht und wir im Bereich des Landes, vielleicht auch Bundeskaders sind, dann muss es deutlich mehr Trainingseinheiten geben, um die entsprechenden Inhalte dann aufs Eis auch oder ins Wasser oder im Wäschsport, wo wir auch dann am Ende auch sind, dann hinzubekommen. Ein spannendes Thema ist tatsächlich, was für den Leistungssport, wo muss es hingehen? Was ist der maximale Wert? Vielleicht sprechen wir nicht über maximale Werte, sondern was sind optimale Werte? Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den wir vielleicht auch auf Bezug Kraft nochmal uns anschauen können. Da ist wenig Daten aktuell vorhanden in Bezug auf was ist die optimale Leistungsfähigkeit. Gibt eine schöne Studie, die gerade letztes Jahr, vorletztes Jahr veröffentlicht worden ist, von, wie heißt denn die Arbeitsgruppe um Chase herum, CASE geschrieben und Mitarbeiter aus dem Jahr 2020, die feststellten, dass das Zweifache des Körpergewichts in der parallelen Ausführung der Kniebeuge dazu geführt hat, wenn ich drüber liege, war ich weniger verletzt als Sporttreibende aus unterschiedlichen Sportarten waren das gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe überlegt, die Sportarten gerade noch zusammenbekomme. Ich nenne es jetzt einfach mal unterschiedlichen Sportarten. Die waren ja weniger häufig verletzt, als die weniger Leistungen dann am Ende absolvieren konnten. Das könnte durchaus ein Ziel sein, das man setzt. Heißt nicht, dass es der Wert ist, wo die optimale Performance liegt. Vielleicht liegt sie noch ein Stückchen drüber, wenn wir über Leistungsfähigkeit treffen, aber durchaus ein wichtiger Anhaltspunkt, den wir haben, wenn es um die Kraftleistung geht. Vielleicht auch da nochmal den Bezug hernehmend über das, was wir vorhin gesprochen hatten. Das sind jetzt keine utopischen Werte, die genannt sind mit dem Zweifachen des Körpergewichts. Ja, also eine Person, vielleicht nochmal, um es klar zu machen, die 100 Kilogramm wiegt, die sollte 200 Kilogramm nach der Definition dann einmal zur Hochstrecke bringen in der entsprechenden Kniebeuge. Das sind keine utopischen Werte. Wir haben das Prinzip mit 2-mal die Woche in der Mannschaftssportart Fußball verfolgt, also 2-mal die Woche ein hypertrophieorientiertes Training. Wir haben das Training über 2 Jahre durchgeführt in unterschiedlichen Altersbereichen. Und wir kommen schon relativ nah an dieses Zweifache des Körpergewichts ran. Ich glaube, nach 2 Jahren lagen die Sportler, also die Fußballer, bei etwa dem 1,7 bis 1,8-fachen des Körpergewichts. So, dass wenn wir
mit welcher Tiefe, ja, Michael?
Parallele Ausführung. Bei Fußballern, wird alle Fußballer weghören, mussten wir die parallele Ausführung wählen. Ich bin ja selbst Fußballer, auch ich wäre sonst rückwärts umgekippt. Und irgendwann mussten wir starten zum Zeitpunkt, die sind hinterhin raus natürlich auch beweglicher geworden, aber das war ein Punkt, auf den wir uns gut einigen und standardisieren konnten. Also ja, es ist wichtig, dass du nochmal nachfragst, welche Tiefe, weil die Beugetiefe macht schon einen massiven Einfluss. Das heißt, wenn ich mich nur an die Untersuchung vom Kollegen Hartmann erinnere, der mal einen Vergleich gemacht hat zu 120 Grad Kniebeuge, also eine relativ kleine Kniewinkel zur parallelen Ausführung, dann liegen die Leistungen schon um den Faktor 3,8-fach auseinander. Also das macht schon einen riesen Unterschied, deswegen gute Nachfrage, das Zweifache des Körpergewichts bei der parallelen Ausführung. Aber die sind durchaus sehr einfach über ein regelmäßiges Training parallel zur Sportart zu erreichen.
Einfach relativ, wenn du natürlich jetzt auch ansprichst, dass du in 2 Jahren es nicht mit Fußballern nicht geschafft hast.
Entschuldigung, habe ich deine Frage nicht ganz verstanden?
Ja, weil du einfach in Relation, in Anführungszeichen, weil du mit 2 Jahren gezielten Training die Fußballer nicht dazu hingebracht hast. Also das muss man auch natürlich immer wieder sehen. Weil du hast ja bis bei uns 1,7, nicht beim Zweifachen. Also warst du ja nicht dort.
Das ist richtig, aber ich habe auch nur 2 Jahre mit ihnen gearbeitet, deswegen der Übertrag. Das ist ja die Forderung, die wir vorhin schon aufgesetzt haben. Wir wollen ab 6 Jahren beginnen. Von daher ist in der Relation zu dem Profisport, wo wir dann 20 Jahre Zeit haben, 2 Jahre nur 10%, also einfach, passt dann schon wieder in der Definition. Wir haben ja durchaus einen langen Zeitraum, der dahinter steht. Und damit sollte das Zweifache des Körpergewichts grundsätzlich kein Problem sein, wenn es in die Trainingsplanung des langfristigen Leistungsaufbaus entsprechend integriert wird. Bis wohin muss es im Eishockey gehen? Ja, das ist eine grundsätzliche Frage. Ich glaube, die ist nicht geklärt. Es gibt nicht so viele Untersuchungen mit sehr, sehr, sehr starken Probanden, also über dem 2,5-fachen und dem 3-fachen des Körpergewichts. Und irgendwann ist die Frage natürlich auch des Aufwandes dahinter zu stellen in den Zielsportarten. Das heißt, wir werden keinen maximalen Wert haben, denn wenn wir einen maximalen Wert haben wollten, dann müssten wir von diesen zweimal die Woche pro Muskelgruppe entsprechend irgendwann abrücken. Und auch da, analog zum Eishockeysport, wie ich skizziert habe, also vom sechsjährigen Kind zum U19-Spieler, das Volumen erhöhen und natürlich auch die Intensitäten erhöhen. Und da im Zentrum ja immer noch das Eishockeyspielen steht, wird das irgendwann ein Missverhältnis werden und es würden keine Eishockeyspieler und Spielerinnen mehr entsprechend daraus resultieren, sondern Gewichte. Aber deswegen wird es irgendwo ein Optimum geben. Ich denke, das Zweifache ist gut zu erreichen mit das Zweifache des Körpergewichts ist gut zu erreichen mit zweimal die Woche Training, früh beginnend, entsprechend aufgebaut mit den entsprechenden Techniken. Vielleicht geht es auch bis zum 2,5-fachen gut, aber da fehlen die entsprechenden Daten. Wird vor dem Hintergrund auch irgendwann spannend, nochmal auch auf das Trainingsvolumen. Das bedeutet nicht nur, dass Krafttrainingsübungen, vielleicht der Kniebeuge, das Volumen zu steigern wäre, sondern das Volumen wäre ja zusätzlich auch noch zu steigern, damit der Übertrag weiterhin gegeben wäre in den vorhin skizzierten Sprüngen, geladenen Sprüngen, Snatches und so weiter. Das würde die Forderung nach eben einem optimalen Wert durchaus nochmal ins Zentrum der Fragestellung dann am Ende rücken, den ich aber nicht beantworten kann. Was ich beantworten kann, ist, dass das Zweifache des Körpergewichts, das auch vielleicht so ein bisschen mit einer Frage andeuten wollen, erstmal viel klingt, aber durchaus gut zu erreichen zu sein scheint.
Absolut d'accord. Ich habe es ja versucht weil du hast es vorher angedeutet, mit Erfahrung, also mit Untersuchungen, mit harten Fakten, ist es da eher schwer. Ich musste einfach mit Erfahrungswerten punkten. Genauso ist ja auch die athletischen Anforderungs- oder das athletische Anforderungsprofil für Eishockeyspieler und Spielerinnen dann respektive entstanden. Und ich bin auch der Meinung, dass eben, man darf das nicht isoliert auf eine Übung, auch wie du das jetzt beschrieben hast, sondern auf viele Übungen eben muss man das betrachten. Und da ist eben auch wieder ein Kritikpunkt von meinen, ja, sage ich mal, Kollegen, die auch aus dem Kraftsport kommen, in den Athletikbereich und dann in Spielsportarten gehen, dass sie immer denken, dass ein Spielsportartler dann ein Kraft-3-Kämpfer sein muss. Und das ist einfach nicht wahr. Oder Spielsportartler ein olympischer Gewichtheber sein muss, soll. Und ist einfach nicht wahr. Und also da lege ich mich ganz klar fest, das ist einfach nicht die Wahrheit. Obwohl ich das einfach, es gibt ja nicht die eine Wahrheit, aber das ist meine Wahrheit. Und dass man einfach diese Zielsportart ist elementar wichtig. Und es heißt, geht einfach für mich ist der Grundsatz hier, alles, was der Technik-Taktik-Trainer auf dem Eis vom Spieler oder von der Spielerin verlangt, wenn er das und ausführen kann, dann ist alles gut. Weil dann heißt es, er ist wenig verletzt, er kann alles machen, alles läuft. Weil ob der 100 Klimmzüge macht oder nur 10, deswegen hängt sein Trikot niemals unterm Stadiondach. Also im Eishockey, das sieht kein Menschen.
D'accord, völlig d'accord. Das hatte ich, glaube ich, auch Einheiten gesagt, es geht darum, durchaus auch die Zielsportart zu können, wenn man da drin erfolgreich sein will. Und das sollte ja eben auch nochmal die Skizzierung des Volumens, das dann dahinter steht, wenn es um eine Maximierung geht, einfach nochmal deutlich zu machen. Zeigt aber auch auf der anderen Seite, es nur als Saisonarbeit zu betreiben, ist auch hier nicht die richtige Lösung, denn wir haben durchaus über viele positive Anpassungen auch durch das Training gesprochen. Das heißt, ein Mindestwert oder ein Optimalwert, wo auch immer der liegt, vielleicht bei dem Zweifachen des Körpergewichts, ist durchaus realistisch. Und wenn wir nochmal den Bezug nehmen auch zu Osteoporose und Krankheiten, auch da werden wir zweimal die Woche wiederfinden. Auch das wäre sozusagen daraus ableitende Forderung. Wenn wir es dann am Ende nicht richtig umsetzen, das Krafttraining, sondern nur halbherzig. Halbherzig würde heißen, nicht regelmäßig. Regelmäßig ist auch ein dehnbarer Begriff. Also nicht konstant dann am Ende umsetzen mit einem entsprechenden Volumen. Dann wäre es aus meiner Sicht Waste of Time, weil in der Zeit könnte man die entsprechenden Kinder auch aufs Eis schicken. Aber wir sehen ja durchaus Vorteile, die wir auch festgehalten haben. Die haben wir festgehalten. Die haben wir im Bereich festgehalten der Verletzungsprävention. Die haben wir festgehalten im Bereich entsprechenden Leistungssteigerung. Das heißt, wir haben ja schon ein Interesse daran, auch den Eishockeyspieler auf ein gewisses Niveau zu bringen. Und deswegen muss die Forderung dann am Ende dahinter auch sein, es regelmäßig zu betreiben. Ich will auch sagen, zweimal die Woche dann am Ende betreiben, dass wir da Krafttrainingsreize setzen, zusätzlich das reaktive Training setzen Und dann muss am Ende auch die Forderung sein, gebe ich dir auch wieder recht, wir wollen keine Kraft-3-Kämpfer sein, das heißt, wir müssen es irgendwo limitieren, weil die Zielsportart, Technik, Taktik auf dem Eis dann auch den zentralen Schwellenwert mit einnimmt, müssen wir die entsprechenden Intentionen Richtung Krafttraining auch irgendwo limitieren. Aber die Mindestforderungen, die können wir vielleicht aus dem Reha-Sport ableiten, die muss schon nach einem regelmäßigen, vielleicht zweimal wöchentlichen angesetzten Training liegen, das für den Sechsjährigen vielleicht auf zweimal 10 Minuten sich zusammenschrumpft und für den U19-Spieler oder die U19-Spielerin auf zweimal die Woche 5 bis 6 Sätze für die Kniebeuge und für alle anderen Muskeln, die wir noch brauchen, dann am Ende aufkumuliert.
Bevor ich dir die letzten 2 Fragen stelle, möchte ich jetzt nochmal Revue passieren lassen. Alles, was du jetzt schon gemacht hast und möchte ich nochmal zusammenfassen. Fangt früh an mit Krafttraining. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr draußen macht Krafttraining so früh als möglich. Immer und immer wieder. Krafttraining ist Krafttraining, ist Kraft, ist Kraft, ist Kraft. Und dann kommt wieder Kraft. Das ist elementar. Dann alles andere wird dann, alles wird folgen, das ist magisch. Wenn man gutes Krafttraining hat, ist es magisch. Man muss dann immer anschauen, was ist die Zielsportart, aber trotzdem, Kraft ist Magie. Und wir haben jetzt mit dem Michael ein bisschen, also mit dir, sind wir auch noch in diesem Dehnungsverkürzungszyklus. Das war mir ein Anliegen, dass wir da immer wieder reingehen, weil da kommen so viele Fragen auch von Trainern, immer und immer wieder. Und das ist wichtig, über das muss man sich klar sein, weil auch jeder denkt, dass Sprünge einfach, ja, lass ich halt irgendwie springen, ist schon läuft, hochtechnisch sind. Sage ich auch immer wieder bei der Trainerausbildung. Und dann denkt mir mal, ja, der Karl macht jetzt Sprünge, da wird er uns 5 Minuten erzählen und dann sehen wir uns weiter, da kann man tagelang drüber reden.
Dafür war die Zeit tatsächlich zu kurz,
genau.
Um es anzugraben, aber ich glaube, mal ein richtiger Hinweis. Entschuldigung für die Unterbrechung.
Nein, gar nicht. Das ist genau der Punkt. Und dann Krafttraining Nachwuchs. Jetzt, auch wenn der Herr Valentin gesagt habe, Prognosen sind immer schwer, besonders wenn es die Zukunft betreffen, kriegst du jetzt 2 Zukunftsfragen. Wie sieht Michael, das haben wir ganz am Anfang gemacht, wie sieht universitäre Forschung bezüglich Leistungssport in 10 Jahren aus? 5 bis 10 Jahren in Deutschland.
Also ich gehe jetzt mal sozusagen von unserer Zusammenarbeit aus, von daher sehe ich die sehr, sehr positiv. Und ich denke auch, ich spreche hier für einige Kollegen und Kolleginnen, dass wir die Möglichkeit haben, in dem guten Vertrauensverhältnis, in dem wir uns durchaus mit vielen Sportarten jetzt am Ende befinden, eben auch Forschung durchzuführen mit entsprechend wichtigen, für uns wichtige Populationen, das heißt auch mit dem Hochleistungssport dann am Ende Forschung umsetzen zu können. Dass wir entsprechend ausgerüstet sind über entsprechende Anzahlen. Denn ich beschäftige mich mit dem Thema Kraft. Vielleicht noch ein Kollege oder noch eine Kollegin. Es gibt aber durchaus noch andere Forschungsfragen, die für den Sportbereich wichtig sind, sodass da weitere Expertisen dann am Ende da sind, die in dem spezifischen Forschungsfeld des Leistungssports aktiv sind. Wir brauchen natürlich auch materielle und finanzielle Ausstattung. Ich glaube, auf beiden Seiten ist da eine entsprechende Forderung da. Da gibt es Einrichtungen, und auch schon Fördertöpfe. Aber der Leistungssport kann immer nicht genug haben. Auch das ist ein Plädoyer, das man da hier mit ansetzen kann. Aber von daher sehe ich grundsätzlich eine Perspektive, wenn wir diese angesprochenen Punkte dann am Ende auch für uns nutzbar machen können in dem gegenseitigen Vertrauensverhältnis und sich sowohl die Lücke, die mal eine Zeit lang gefühlt da war zwischen Sportarten und Forschung, dann am Ende schließt und wir gemeinsam das Projekt, die Idee des Leistungssports weiter anschieben und mit entsprechendem Wissen auch unterfüttern können, im respektvollen Austausch.
Und wie sieht Krafttraining in 5 bis 10 Jahren aus? Was ist denn der nächste heiße Scheiß, Michael? Schauen wir uns da nur noch Kraftzeitverläufe an oder was ist, wie schaut's aus?
Ich glaube, es gibt keinen heißen Scheiß, aber das ist nochmal eine andere Thematisierung. Es geht ja um Physiologie, die dahinter steht und die war, wie ich vorhin schon auch gesagt habe, der Mensch ist gleich, im Wasser wird er gekühlt, auf dem Eis steht er eben auf Schlittschuhen und genauso ist es dann am Ende auch im Bereich der Reize, die ich setzen muss, wenn es um Krafttraining geht, reden wir über Volumen, wir reden über Intensitäten. Deswegen gibt's da keinen heißen Scheiß. Und ich glaube, das, was vor 5 Jahren schon funktioniert hat, wird auch in 20 Jahren funktionieren. Und wenn ich weiter rückblickend dann am Ende nochmal gehe, hat das da auch schon funktioniert. Also wir reden über Volumina, Wir reden über vor allem Intensitäten, wenn wir im Bereich Krafttraining sind. Wir reden über Pausenzeiten, aber auch da setzt uns die Physiologie gewisse Grenzen. Ja, wenn ich Pausenzeiten kürzer gestalte, dann werde ich nicht mehr so viel Intensität auf den Sportler laden können. Von daher wird es, glaube ich, keinen heißen Scheiß geben. Krafttraining, jetzt hätte ich fast gesagt, ist langweilig, dröge, monoton, aber das stimmt nicht. Das stimmt tatsächlich nicht. Nein, es gibt einfach die Belastungsnormative, die uns, die wir uns mit Krafttraining beschäftigen, wahrscheinlich immer wieder auf die gleichen Ideen zurückkommen lassen. Wir können nur an diesen rumschrauben.
Du bist so herrlich oldschool, altmodisch. Ich dachte jetzt wirklich, du erzählst mir jetzt, gibt's dann, Karl, wir werden jetzt dann nur noch über Kraftzeitverläufe reden. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Alles andere ist irgendwas. Das war mal, weißt du? Nein.
Nein. Nein. Nein. Deswegen kann die Ausbildung auch noch laufen. Wie bisher auch.
Ich mag es. Okay, Herr Professor Dr. Michael Kainer. Michael, danke fürs Gespräch. War großes Kino. Pass auf dich und bleib unbesiegbar.
Karl, vielen Dank für die Einladung und Grüße an alle.